So, ich darf euch auch herzlich begrüßen. Schön, dass wir als Gemeinde wieder zusammenkommen dürfen. Da freue ich mich wirklich, dass Gott uns mal und mal diese Gelegenheit schenkt. Geht doch bitte wieder ins Matthäusevangelium, ins 10. Kapitel. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, seid ihr herzlich eingeladen, da mit aufzuschlagen. Ansonsten finden wir den Text immer wieder hier auch eingeblendet. So. Matthäus 10. Lasst uns anfangen zu lesen ab Vers 21. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag, in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Bis dahin haben wir einen längeren Abschnitt gelesen. Es ist immer wieder, denke ich, gut und nützlich, wenn wir das Wort immer und immer wieder hören und lesen und mal uns damit befassen. Dann kommen wir immer näher, dem zu verstehen, was es bedeuten soll, was es heißt. Wir haben uns mit den Versen 23 bis 25 zuletzt befasst. In der Predigt sind wir bis dorthin gekommen. Heute werden wir ab Vers 26 einsteigen. Und wir haben viel gesprochen über Bedrängnis, über Feindschaft, über Hass, der den Jüngern entgegenschlagen würde. Ganz schlimme Dinge, die uns hier genannt, die aufgelistet werden. Wir haben gesehen, wie sie sich bis in die höchsten Gerichte, bis vor Könige, Statthalter würden verantworten müssen. Wir haben gesehen, dass die Risse bis in die Familie hineingehen würden. Das haben wir gerade in dem Text nochmal gelesen. Bruder gegen Bruder, Vater gegen das Kind, Kinder gegen die Eltern. Wirklich hart. Und Jesus hat dazu ermuntert, dass wir das annehmen, dass wir da nicht versuchen, dagegen zu rebellieren und versuchen, uns auszunehmen, sondern dass wir ihm nachfolgen sollen. Darum ging es in Vers 24, Vers 25. Die logischsten Sachen eigentlich, die Jesus hier aufgezählt hat. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Ein Sklave nicht über seinem Herrn. Das ist das absolut Selbstverständlichste. Aber oftmals denken wir, Jesus hat gelitten, aber wir sind davon ausgenommen. Wir sind irgendwie eine andere Kategorie. Jesus sagt, nein. Wenn ihr mir wirklich nachfolgen wollt, wenn ihr dazu bereit seid, das zu tun, dann stellt euch darauf ein. Nachfolge bedeutet hinterhergehen, den gleichen Weg gehen. Das bedeutet, an ihm dran zu sein, sich mit ihm zu identifizieren und sein Schicksal zu teilen. Das habe ich versucht zu zeigen. Und es ist vielleicht schwierig für den einen oder anderen, das alles zu lesen und das alles sich vorzustellen. Wow, das kann alles auf mich zukommen. Der Weg, den Jesus gegangen ist, war wahrlich kein leichter, oder? Es ist uns klar, dass wir niemals auch als Menschen denselben Weg gehen können, weil wir den Zorn Gottes nicht tragen können, weil wir die Strafe in dem Sinne, können wir natürlich nie tragen. Was aber mit diesem Nachfolgen gemeint ist, dass wir an seinen Leiden Anteil haben werden, dass wir ein Stück weit auch etwas mittragen werden von dem, was er getragen hat oder was da dazugehört an Leiden. Und jetzt ist immer wieder die Frage, was macht es mit uns? Wie reagieren wir darauf, das baut sich doch auf vor uns wie so eine Gewitterfront, oder? Wie dunkle Wolken, Hass, Gerichtsprozesse, Versuche, also Mordanschläge im Prinzip. Schaut mal das Leben von Paulus an. Apostelgeschichte wird es beschrieben. Eins ums andere Mal haben sie versucht, ihn auf dem Weg zu überfallen und zu töten. Das ist doch bedrängend, oder? Wie geht es euch damit? Ich weiß nicht, stellt ihr euch das manchmal schon so, ich meine, jetzt geht es uns gut, oder? Wer muss Angst haben, dass er irgendwann mal nachts rausgescheucht wird aus dem Bett und so und wegen deines Glaubens jetzt, keiner von uns geht mit diesen Ängsten normalerweise, die meisten gehen von uns mit diesen Ängsten nicht schlafen, die meisten haben es nicht ernsthaft zu befürchten im Moment. Es gab andere Zeiten, wenn ich von meinen Großeltern Berichte gehört habe, das waren andere Umstände, das war wirklich so, ja, so ähnlich unter dem Kommunismus damals. Aber bei uns ist es eher vielleicht in Gedanken, dass wir uns das vorstellen, es könnte mal sein, es könnte passieren. Ich weiß nicht, wer von euch das schon immer wieder mal durchgespielt hat. Und ich meine, wir hören es ja in unserer globalen Welt inzwischen, oder? Wir hören ja viel, wie unsere Brüder und Schwestern verfolgt werden. Ja, gibt es ganze Organisationen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, das immer wieder in Erinnerung auch zu rufen, damit wir auch beten. Und wir wissen, das ist real. Das ist jetzt bei uns gerade nicht real, aber jeder, der nicht blauäugig ist, der beschäftigt sich auch damit. Das kann passieren. Wir leben ja nicht in einer anderen Welt. Wir leben in derselben Welt. Und dann ist die Frage, was stellt es mit unserem Herzen an? Wenn wir darüber nachdenken, wie würde das mir ergehen in dieser Situation? Ich glaube, ganz oft eine Reaktion, die dann kommt, ist doch Angst, oder? Bei manchen stärker vielleicht, bei manchen weniger stark, je nachdem, wie intensiv man sich dann damit befasst oder wie real das dann auch wirklich wird, diese Bedrohung. Aber es ist etwas Natürliches, dass bei so einer starken Bedrängnis, dass da der Mensch mit Angst reagiert. Das ist natürlich. Und das wisst ihr aus eurem eigenen Leben, ist eigentlich jeder Mensch, der noch irgendwo gesund funktioniert, hat irgendeine Form von Angst. Es gibt so gesunde Angst, es gibt so ungesunde Angst. Ich habe schon Angst, auf den Gleisen zu übernachten. Weil da könnte ein Zug kommen. Ja, also es gibt so eine gesunde Angst, die würde ich jedem von euch empfehlen. Sonst lebt ihr nicht lange auf dieser Welt, auf dieser Erde. Man könnte es auch eine gesunde Vorsicht nennen, wie auch immer. Aber etwas, wo uns unser Verstand vor einer Gefahr zurückhält oder uns dazu bewegt, uns aus einer Gefahrensituation heraus zu begeben oder gar nicht erst hinein zu begeben. Und da gibt es aber manche Situationen, wo wir dem natürlich nicht einfach entkommen können. Ja, so eine Verfolgungssituation, so eine Bedrängnis, dem kannst du nicht einfach so schnell weglaufen. Und dann ist die Frage aber, wie das ist mit dieser Angst und wie, natürlich dann auch, wie man damit umgeht. Was mir aber zuerst wichtig ist, ist zu sagen, dass es natürlich ist, dass wir als Menschen Angst haben und empfinden. Manchmal haben wir so ein bisschen den Eindruck, wenn wir selbst vielleicht auch mit Angst zu tun haben, in verschiedenen Bereichen des Lebens jetzt. Wir haben jetzt ein bisschen spezielleren Bereich, wo es mit Verfolgung, mit Bedrängnis zu tun hat. Betrifft ein Stück weit die anderen Bereiche, aber mit dazu auch. Ich will euch nur ein Bewusstsein wecken dafür, dass es nicht so ist, dass ihr vielleicht Angst empfindet in dem einen Bereich eures Lebens oder in dem anderen Bereich, insbesondere jetzt natürlich auch mit dem Fokus auf das hier, drohende Bedrängnis. Das ist normal. Das ist nicht so, dass ihr sagt, ich habe damit zu kämpfen und die anderen alle, die sind stabil, die sind gut, denen geht's wunderbar. Die sind wie ein Eisbrecher durch die Antarktis. Na, Antarktis wird schwierig. Kommt irgendwann Fels. Aber mitten durchs Packeis durch, kein Problem. Das erscheint es vielleicht manchmal so. Und dann, sogar wenn wir in der Schrift lesen, denken wir manchmal, ihr kennt doch diese Aufzählungen von den Glaubenshelden. Da muss ich irgendwie dran denken, als ich mich damit beschäftigt habe. Und das klingt schon sehr heldenhaft, oder? Hebräer 13, ich will es euch ganz kurz mit hineinnehmen. Hebräer 13, Hebräer 11. Hebräer 11. Und wir steigen am Fazit eher ein, oder wo er schon zum Landeanflug ansetzt. Hebräer 11, Vers 32, sagt er, und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und den Propheten. Jetzt schaut mal, wie es beschrieben wird. Und das ist wahr, das ist die Schrift, das ist wahr. Aber trotzdem, was für einen Eindruck man auch gewinnen kann. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Das klingt cool, oder? Das klingt sehr souverän, oder? Feuer, kein Problem, löschen wir aus. Die Löwen, wird der Rachen verstopft, kein Problem. Die ganze Königreiche bezwangen. Es liest sich schon sehr, sehr heldenhaft, oder? Ich weiß, würdet ihr euch da auch so mit einreihen, so problemlos? Punkt, 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 da kommt dann ich irgendwann. Oftmals denke ich, dass es nicht das ist, wie wir es empfinden. Ich möchte jetzt euch aber sagen, das ist wahr, was hier steht. Und doch sehen wir, dass all diese Leute schwache Leute waren und dass sie Angst hatten. Das ist interessant, oder? Wenn wir an die Väter denken, hatten die Angst. Der Abraham. Dann ging er nach Ägypten. Hat er Angst gehabt um sein Leben. Und übrigens die gleiche Situation. Fremdlingschaft und er fürchtet was? Bedrängnis. Er befürchtet, jetzt wird es ihm schlechter gehen, weil er keiner von ihnen ist, weil er ein Fremder ist, weil er sich nicht auf irgendwelche Gesetze oder Rechte oder irgendetwas berufen kann. Er, hey, so ein Fremder, also der hat keinen Anwalt, der hat niemand. Und er hat Angst. Was sagt Sarah, bitte? Sag mal eine Halbwahrheit, damit ich davonkomme mit meinem Leben. Und nicht nur das, in Kapitel 20, den gleichen Fehler nochmal bei den Philistern. Und dann sein Sohn, Isaac, ein bisschen später, genauso bei den Philistern. Was passiert? Wiederum Angst. Angst. Dann wollen wir über Jakob sprechen, oder? Hat Jakob Angst gehabt? Ja, er hat ganz schön Angst gehabt. Als er dort seinem Bruder in die Augen sehen sollte, hatte er Angst. Schon vorher natürlich, als er auch von ihm geflohen ist, von Furcht getrieben. Und dann, als Gott gesagt hat, jetzt kehr zurück, schlottert ihm die Knie. Er war kein Held. Er war nicht einer, der einfach irgendwie immer durchgepflügt ist. Versteht ihr? Wo sollen wir anfangen, wo sollen wir aufhören? Wir springen. Mose. Was war mit Mose? Mose fällt, oder? Keine Angst. Kein Problem. Am Anfang nicht. Am Anfang nicht. Da hätte er es mit ganz Ägypten aufgenommen. Als er im Eifer war. Als er in Rage war und nicht viel nachgedacht hat. Aber dann, als das Gerücht zum Pharao kommt, heißt es, und er fürchtete sich. Da fürchtete er sich und entfloh. 2. Mose, im Kapitel 2, 14, wer es nachlesen will. Was ist mit seinem Nachfolger, Josua? Die Kinderstunde ist jetzt gerade irgendwo da mit dabei, mit Josua. War der immer stark und kein Problem, gell? Der hat alles gemeistert, oder? Ich glaube, Gott musste ihm auch ganz viel Trost und Mut zusprechen, oder? Was sagt ihm ganz oft? Sei stark, fürchte dich nicht, gell? Bei uns in dem Andachtsbuch ist es so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ob das so, der Josua steht da so mit dem Schwert und so ganz grimmig und du denkst, wow, das ist so ein richtiger Krieger. Aber wenn man so liest, wie viel Ermutigung er brauchte, habe ich fast so ein bisschen den Eindruck, wow, der so ein Held war er vielleicht gar nicht, wahrscheinlich nicht. Auch er brauchte Unterstützung, brauchte Ermutigung. Dann über die er jetzt hier genannt hat, Gideon, du Held, gell? Hat Angst gehabt, hat sich gefürchtet. Getreide in der Kälte gedroschen, ja, da wo es überhaupt nicht reingehört. Aber er hat Angst gehabt. Barak, auch Barak wird genannt. Was war mit ihm? Angst. Wenn du nicht gehst, Deborah. Was war mit David, als Saul ihn verfolgte? Puh. Oft Angst gehabt um sein Leben. Ich meine, verständlicherweise, ich will nur sagen, ich will nicht sagen, das waren alles Waschlappen oder so, aber das war verständlich, dass die Angst hatten. Aber es ist natürlich, dass wir Angst haben. Was war mit Elia? Erinnert ihr euch? Gewaltigen Sieg auf dem Berg Karmel. Und dann, die Isabel schreibt eine E-Mail, sagt, pass auf, du, heute Abend bringe ich dich um. Er hat Angst. Und er flieht. Jeremia, Hesekiel, schaut mal, wie sie berufen werden. Sind das die Helden, die sagen, jawohl, Herr, ich habe schon lange gewartet, bis du endlich mich sendest. Sie waren auch furchtsam. Sie wollten das nicht unbedingt, sag mal, in Anbetracht dessen, was es alles bedeutet. Haben sie nicht gesagt, wunderbar, herrlich, schön. Das war schwer. Übrigens, selbst unser Herr Jesus hat Angst gehabt. Erinnert euch? Auch da ist es mehr als begründet, aber auch er hat Angst empfunden. Garten Gethsemane. Was ist mit Paulus? Wir könnten auch auf Paulus schauen. Er sagt, von innen Kämpfe, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Wir können durchgehen, durch die Schrift und sehen, das waren alles Leute, so wie wir das auch sind. Und wir alle Angst empfinden, das ist normal. Das ist wirklich normal. Da braucht ihr euch nicht denken, Boah, die alle anderen sind sorgenfrei und machen sich überhaupt keine Gedanken und ich bin der Einzige, der sich fürchtet. Es ist nicht so. Ihr seid wahrhaft gute Gesellschaft, auch die Jünger. Selbst auf ihrem eigenen Terrain, als es auf einmal dann eng wird und als die Wellen höher werden, haben sie Angst. Haben sie Angst. Das ist ganz normal, natürlich. Die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist, was war aber das Besondere an diesen Leuten? Warum werden sie uns dennoch ein Stück weit als Helden genannt? Oder was? Warum konnten sie trotz dieser Angst und trotz all dem, dieser Menschlichkeit, dieser Schwachheit, warum lesen wir dann so in Hebräer 11 solche Sachen? Woher kommt es? Wisst ihr, woher es herkommt? Weil Gott ihnen immer wieder begegnet ist. Und das können wir auch verfolgen, können wir nachlesen. Und spricht immer wieder zu den Einzelnen. Fürchte dich nicht. Keine Angst. So wie wir die Angst dort sehen, so sehen wir es auch wirklich als ein Muster, dass Gott immer wieder sagt, fürchte dich nicht, keine Angst. Er spricht es zu. Lass uns zurückkehren jetzt zu unserem Text in Matthäus. Denn der Kontext oder der Hintergrund, der ist eigentlich derselbe. Diese Wolken ziehen auf, Sorgen, Ängste, die sich breit machen. Und jetzt kommt Jesus. Und ich möchte euch das ein bisschen versuchen zu zeigen. Ich habe heute ausnahmsweise mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht kann der Jimmy das mal kurz einblenden. Vielleicht machst du kurz das Licht aus, damit man ein bisschen was sieht. Ich versuche euch ja nicht oft irgendwie was zu zeigen. Und das ist hier auch nur der Bibeltext eigentlich. Aber ich habe versucht, letztes Mal euch schon das bisschen mit Wort zu erklären. Das ist unmöglich. Und was ich euch zeigen möchte, ist eine gewisse Stilfigur, mit der hier auf ein Ziel zugesteuert wird. Ihr seht vielleicht hier Vers 14 oben und Vers 40 bis 42 unten. Die sind beide rot markiert. Warum? Ich habe diese Sachen, die sich entsprechen, die habe ich fett und unterstrichen gemacht. Und hier unten sieht man es nicht mehr gut. Aber da geht es beides mal ums Thema Aufnehmen oder Nicht-Aufnehmen. Wie man mit den Jüngern umgeht, wie man ihnen begegnet. Und dann kommt ein zweites, kurz später kommt ein zweites Thema. Der Bruder wird dem Bruder überliefern, Vater, Kind und so weiter. Dann in Vers, ab Vers 30 ist das, glaube ich, nee, Vers 34, sieht man auch ganz schlecht. Genau, ab Vers 34 sehen wir dann, dass das gleiche Thema nochmal kommt. Ja? Und das nächste Thema, wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Und wer mich vor den Menschen bekennen wird, vor dem werde ich, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater. Wiederum haben wir so eine kleine Klammer. Und jetzt kommen wir an den Höhepunkt, ihr Lieben. Aber wir kommen, es ist wie eine Pyramide, seht ihr das? Ja? Hier unten haben wir angefangen, wir steigen auf bis zur Spitze und dann steigen wir nachher wieder ab. Und das heißt, wir kommen jetzt an einen Höhepunkt. Und an diesem Höhepunkt finden wir was? Dreimal. Von Jesus diese Zusage, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Eine dreimalige Wiederholung, was bedeutet das? Das bedeutet, es wird betont, es wird unterstrichen. Es wird herausgestellt. Und nächstes Mal haben wir nochmal das Kreuz auf der Spitze. Da könnte man auch nochmal ein bisschen einrücken, wo er dann sagt, fürchtet aber. Da beschäftigen wir uns nächstes Mal damit. Aber das gehört schon zur Spitze und zu dem, worauf Jesus hinzusteuert. Er bereitet uns auf all diese Dinge vor. Ich denke, es ist okay, ihr habt es gesehen, wir können wieder anmachen. Und ich sage euch das nur, damit wir merken, wie dieser Text aufgebaut und worum es geht, worauf wir zusteuern. Ja, es geht nicht darum, die letzten Feinheiten zu entdecken. Und da steckt so viel drin, die habe ich noch gar nicht alles. Da gibt es Experten, die das viel besser alles aufschlüsseln können noch. Aber ich fand das hilfreich zu sehen. Wir kommen jetzt zu dem Höhepunkt, zu dem, was Jesus uns eigentlich sagen will. Jetzt müssen wir gut zuhören. Wenn wir all das andere verstanden haben, da kommt Bedrängnis, da kommen Schwierigkeiten, da kommen Nöte, da kommen ich weiß, wirklich schwere Dinge, da müssen wir aber hören, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Wir müssen aufpassen, wir müssen vorsichtig sein, dass diese Dinge dann nicht bei uns Angst und Sorge und Lähmung hervorbringen. Sie sollen uns nüchtern vorbereiten, aber nicht uns in Angst gefangen nehmen. Und deswegen sagt Jesus jetzt eins ums andere Mal, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Jetzt finde ich es interessant, wie es ist, ich weiß nicht, wenn ihr mal Angst wirklich auch empfunden habt, wenn ihr in Angst gefangen wart und dann kommt jemand zu euch und sagt, ach, habt doch keine Angst. Ist es hilfreich? Das denke ich, ja, okay, stimmt, da hast du eigentlich recht. Ja, also gut, dann habe ich halt keine Angst mehr. Das ist schwierig, gell? Du stehst auf dem 5-Meter-Turm, also willst du 5 Meter, denkst, hab keine Angst einfach. Ja, okay, kein Problem, dann mach. Nee, wenn du Angst hast, dann bist du da drin gefangen, oder? Das ist dann schwierig, oder? Und dann ist es fast wie ein, wenn dann einer kommt und sagt, ach, hab keine Angst, das ist billiger Trost einfach dann nur oftmals, oder? Wenn jemand das sagt, der selber keine Angst hat, ja, jetzt hab keine Angst. Ja, super, das hilft echt weiter, oder? Das ist hier aber nicht das, was wir hier haben. Jesus ist, das ist kein billiger Trost, den Jesus hier spendet und sagt, ach, jetzt fürchtet euch halt nicht, es wird schon irgendwie. Das ist das überhaupt gar nicht hier. Interessanterweise haben wir hier beides, einerseits einen festen Zuspruch und auf der anderen Seite sogar einen Befehl. Ist interessant, oder? Welche Zeitform ist das hier? Ist ein Imperativ, oder? Was ist ein Befehl, es ist eine Aufforderung, fürchtet euch nicht. Und gleichzeitig ist da aber natürlich ein Wahnsinnszuspruch da drin. Ja, du brauchst dich nicht fürchten. Du brauchst dich nicht fürchten. Das ist der Zuspruch, der mit in dieser Aufforderung steckt. Und das Entscheidende, ihr Lieben, ist, von wem dieser Zuspruch kommt und von wem diese Aufforderung kommt. Denn wenn ich euch sage, hab keine Angst, dann wisst ihr ganz genau, versteht ihr, angenommen, wir leben irgendwann mal wirklich unter schwierigen Umständen, dass wir uns gar nicht mehr treffen dürfen. Und wenn ich jemand zu euch kommen würde und sage, Geschwister, habt keine Angst, das wird schon. Das ist schwierig, oder? Weil, wie kann ich euch beschützen? Wie kann ich euch eine Sicherheit verleihen? Überhaupt gar nicht. Okay, wenn dann Leute da sind, wenn es dann eng wird, wenn es dann spitz auf Knopf kommt, dann, ich kann nichts machen, ich kann euch nicht beschützen. Aber wenn wir hier etwas zugesagt bekommen und etwas aufgefordert bekommen, wisst ihr, wir stehen hier nicht vor einem Menschen, der das sagt. Ich sage das jetzt nicht zu euch, fürchtet euch nicht. Das bin nicht ich, sondern wir treten jetzt vor den Thron Gottes, vor dem Himmel und Erde entfliehen, vor dem niemand Bestand hält, vor der alles gemacht hat durch sein Wort, der alle Macht hat, und der sagt, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Das ist ein Unterschied, oder? Das ist ein wesentlicher Unterschied, wer das sagt. Wenn Gott das sagt, dann ist es was anderes, dann kann ich nicht sagen, Gott sagt, fürchte dich nicht, also zum einen ist es eine Aufforderung, zum anderen, du brauchst dich nicht fürchten. Wenn wir uns dessen bewusst sind, wer das zu uns sagt, wer das uns durch das Wort zuspricht, dann macht es etwas. Und das ist übrigens das, was ich auch schon vorher gesagt habe. Das zieht sich genauso durch diese ganzen Leute, also durch die Geschichte von all diesen Leuten durch, die mit dieser Angst zu kämpfen hatten. Einem Abraham, was sagt Gott ihm? Was sagt Gott ihm? Gott begegnet ihm, Kapitel 15, Vers 1, 1. Mose. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Genau diese gleiche Aufforderung. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn groß machen. Seinem Sohn Isaak wird das Gleiche zugesagt. Kapitel 26, Vers 24. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Gott gibt eine Zusage. Ich bin dabei, ich bin da. Was ist das, was die Kinder am meisten beruhigt? Wenn sie wissen, wer ist da? Papa oder Mama? Ja. Es ist echt, du kannst rein von der Entfernung her, kannst du vielleicht, ich sag mal, hier ist unser Schlafzimmer und gleich daneben ist das Kinderzimmer. Es ist rübergerufen, es ist rübergespuckt, ja. Es ist so nah, aber es ist trotzdem zu weit. Sie müssen diese Gewissheit haben, ja? Da liegt Papa, da auf der Matratze. Er ist da, okay, dann ist gut. Und das ist die Zusage, aber die Gott uns gibt. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Das ist das, was wir wissen dürfen, was uns zugesagt wird. Und dem Volk Israel mal um mal, als sie dem Feind begegnen. Und es geht hier gerade eben auch im Angesicht des Feindes. Das ist ja unser Text, oder? Im Angesicht des Feindes. Im Angesicht der Bedrängnis, der Bedrohung. Ihr wisst, als die Ägypter das Volk Israel eingeschlossen haben vor dem Roten Meer, was sagt Mose durch den Herrn zu ihnen? Vers 13, Kapitel 14, Vers 13, 2. Mose. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Als sie später vor dem Land Kanaan stehen und die Feinde so groß erscheinen, groß wie Türme, was sagt Gott mal um mal um mal zu ihnen? Fürchtet euch nicht. 5. Mose 1, Vers 29. Ich werde euch einige Stellen noch dazu vorlesen, damit euch ein Eindruck entsteht. Fünfte Mose 1, Vers 27 ist eine Rückschau von dem, was passiert ist. Und ihr murrtet in euren Zelten und sagtet, weil der Herr uns hasst, hat er uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. Wohin ziehen wir? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, ein Volk größer und höher gewachsen als wir, Städte groß bis an den Himmel, befestigt und sogar Enakitersöhne haben wir dort gesehen. Da sagte ich zu euch, erschreckt nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen nach allem, was er in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat. In Kapitel 3, Vers 2, und der Herr sprach zu mir, fürchte ihn, das ist der feindliche König hier, wird zu Mose gesagt, und er sprach zu mir, fürchte ihn nicht, denn in deine Hand habe ich ihn und all sein Volk und sein Land gegeben. Im gleichen Kapitel, Vers 22, fürchtet sie nicht, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft. Kapitel 31, könnten wir weitergehen ans Ende. Die Propheten, die berufen werden, Jeremia, Hesekiel, was sagt Gott zu ihnen? Fürchtet euch nicht vor dem Volk, keine Angst. Der Feind, er mag noch so groß erscheinen, der Feind, er mag noch so schrecklich erscheinen. Wer ist aber derjenige, der sagt, ich bin mit euch? Das ist Gott. Eigentlich, wenn wir Gott kennen, wenn wir uns bewusst sind, wer er ist, dann könnte uns eigentlich dieser Befehl schon genügen. Wenn wir im vollen Bewusstsein vor den Thron Gottes gehen, seine Größe und Herrlichkeit sehen und dann das zugesprochen bekommen, fürchte dich nicht, Leben, das reicht eigentlich völlig aus. Das Problem ist nur, dass wir den Herrn nicht sehen, dass wir keinen Blick dafür haben. Das ist oftmals das Problem. Was sehen wir? Wir sehen den Feind, wir sehen die hohen Türme, wir sehen die Wellen, wir sehen die Bedrohung. Aber wir sehen nicht, für wen das so wie am Strand, dieses ganz seichte Wasser da ist. Diese ganzen Bedrängnisse und alles. Wir sehen die Größe Gottes nicht. Nächstes Mal wollen wir uns noch mehr damit befassen. Aber Christus gibt uns zusätzlich zu dieser Aufforderung, gibt er uns noch Begründungen. Gibt uns noch Begründungen, warum wir uns nicht fürchten müssen. Und damit wollen wir uns auch befassen, wenn er in seiner Gnade uns das noch zusätzlich schenkt. Nicht nur einfach sagt, hey, fürchte dich nicht, sondern er noch eine Begründung gibt, dann wollen wir sie doch mitnehmen, oder? Das darf unsere Angst erst recht vernichten. Lasst uns wieder in den Text hineinschauen, Matthäus 10, Vers 26. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Ich habe wieder längere Zeit auch gebraucht, man kann den Text unterschiedlich verstehen, und das ist nicht so ganz einfach. Man kann entweder zurückblicken, den mit einem Blick zurück zu verstehen, oder man kann ihn mit dem Blick voraus verstehen. Inwiefern? Die Frage, um die es geht, ist, was für Dinge sind das hier, die verdeckt sind und die aufgedeckt werden? Was sind das für verborgene Dinge, die bekannt gemacht werden, die erkannt werden? Für welche Dinge redet Jesus hier? Und es muss ja eine Begründung sein dafür, dass wir keine Angst haben sollen, oder? Wir haben ja hier eine Begründung. Seht ihr das? Denn es ist nichts verdeckt. Also das heißt, Jesus, ihr braucht keine Angst haben. Warum? Weil es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt wird. Aber warum sollte, in welcher Art und Weise kann uns das die Angst nehmen? Zum einen, mit einem Blick zurück würde ich sagen, wenn wir uns erinnern, noch mal kurz, Vers 24, 25 geschrieben steht, Vers 25 in der zweiten Hälfte heißt es, wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Sie haben zu Jesus gesagt, Jesus, du hast das alles, was du machst, vom Teufel. Das ist krass, oder? Verleumdung, Lüge, böse Nachrede. Und Jesus sagt hier, hab keine Angst. Es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird. Es ist nichts da, was an Bösem, an Verleumdung da ist, was an Falschem da ist, was an Lüge, an Hass da ist, an allem Bösen, was hier von den Feinden, was hier von den Verfolgern kommt, wo Jesus sagt, es wird alles aufgedeckt werden. Es wird klar werden, wie ist Tageslicht. Keine Angst vor ihnen. Die Macht der Finsternis und die Kraft liegt oft darin, dass durch diese Angst und durch das Verborgene kann diese Angst geschürt werden, durch das Verborgene. Wenn es offenkundig ist, dann verschwindet die Angst. Ist schon bei den Kindern so. Was macht ihnen Angst abends im Bett, wenn sie da liegen, in dem Zimmer, in dem sie den ganzen Tag gespielt haben? Komisch, gell? Das gleiche Zimmer, gleiche Spielzeuge, alles gleich, was ist aber anders? Die Dunkelheit und ich sehe es nicht mehr. Und das entfaltet die Angst. Das macht es der Angst möglich, sich breit zu machen. Sobald das Licht da ist, wer fürchtet sich dann noch? Und Jesus sagt, all diese Dinge, sie werden nicht geheim bleiben. Sie werden ans offene Tageslicht kommen. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Fürchtet euch nicht davor. Das ist wunderbar, oder? Dann aber auch mit dem Blick voraus. Er sagt hier in Vers 27, spricht er davon, was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Es ist ja auch irgendetwas Verborgenes, gell? Und etwas, was dann bekannt wird. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Und das ist natürlich hier etwas Positives, oder? Was sagt Jesus den Jüngern? Sagt er irgendwelche Dinge, die schlecht sind, die Angst verbreiten oder solche Sachen? Da ist es klar, hier sind positive Dinge gemeint. Was hat Jesus ihnen alles beigebracht? Was hat er ihnen gelehrt? Was hat er sie gelehrt? Das Evangelium. Alles, die ganze Botschaft vom Reich der Himmel. Und er sagt, das habe ich euch gelehrt, 1:1, ihr tragt es hinaus. Macht es bekannt. Er sagt sogar von den Dächern nachher, gell? Das heißt, gleichzeitig, wir haben auf der einen Seite bei diesem verdeckten, verborgenen, hier in Vers 26, einen Blick zurück. All das Böse, all das Falsche, all das, was Angst einflößt, wird aufgedeckt werden, wird ans Licht gebracht werden, wird entschärft werden, wird der Stachel gezogen werden. Gleichzeitig aber, sagt er auch die Wahrheit wird ans Licht kommen. Das Evangelium wird ans Licht kommen. Es wird leuchten, es wird strahlen. Es ist jetzt verborgen, es ist versteckt, es ist noch klein, es ist noch gering, aber es wird sich voll entfalten. Das heißt, sowohl das Gute als auch das Böse wird völlig ans Licht kommen. Und es wird sich zeigen, ihr Lieben, es wird sich zeigen, wer der Wahrheit nachgefolgt ist und wer auf der Seite des Teufels war. Wer ein Kind des Teufels war am Ende, wer am Ende vom Bösen war, der falsch gehandelt hat. Wisst ihr, alles wird am, es ist jetzt schon ein Teil, dass das auch geschieht, dass das Gott offenbar macht, immer wieder, für eine gewisse Zeit. Bleiben Lügen, Lügen, aber sie werden irgendwann klar. Und auch die Wahrheit wird irgendwann klar. Oftmals im Lauf der Zeit schon. Aber spätestens, wenn wir vor dem Herrn sind, dann ist alles Licht. Dann ist alles Licht. Wir wissen das in Hebräer 4 wird uns Gott so beschrieben. Und das ist die bleibende Realität. Hebräer 4, Vers 13 heißt es, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Bei Gott gibt es keine Geheimnisse. Bei Gott gibt es kein Verstecken. Bei ihm ist alles offen, Licht. Das ist gut. Das ist gut. Und deswegen wird es auch völlig alles ans Licht kommen und es wird klar werden, dass wir durch Gnade, aus lauter Gnade gewaschen, gereinigt sind, dass wir seine Kinder sind, dass wir vom Licht sind und dass die anderen von der Finsternis sind. Es wird klar werden, wird offenkundig werden. Deswegen sagt Jesus, hab keine Angst vor ihnen. Hab keine Angst vor ihnen. Es wird völlig klar werden. All das, was jetzt so schwierig, so auch die, was diese Angst fördert, es wird alles weg sein. Und auch diese Gewissheit gleichzeitig. Gott wird Gerechtigkeit schaffen, Gott wird richten, Gott wird rächen. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Was sie uns antun mögen, ihr Lieben, was sie sich ausdenken mögen, um uns zu schaden. Gott wird alles aufdecken, er wird alles ans Licht bringen und er wird alles richten. Darf das uns trösten, darf das uns die Furcht vor ihnen wegnehmen? Was wollen sie uns antun? Das ist das Gleiche, wo es dann nachher auch im Vers 28 darum geht. Ich will euch nochmal in den ersten Petrusbrief zurückentführen, weil wir vor längerer Zeit dort schon waren. 1. Petrus 2. Diesen Text habe ich letztes Mal auch aufgeschlagen. Und schaut mal. In Vers 3 oder Vers, nee, lasst uns wieder Vers 21 lesen, wegen dem Satzbeginn. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten. Euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht nicht wieder schmähte, leid nicht drohte, sondern was tat er denn, ihr Lieben? Was tat Jesus, als er in dieser Bedrängnis war, als er schon mittendrin war? Sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Er hat seine Sache Gott anbefohlen und gesagt, Gott wird es alles aufdecken. Ich stehe jetzt da als der Böse. Jesus stand da als der Böse, der getötet werden musste. Als einer, der, als ein Schwerverbrecher stand er da. Aber er übergab sich dem, der gerecht richtet. Er hat seine Sache Gott anbefohlen. Und er hat seine Verfolger nicht gefürchtet. Warum? Weil er wusste, dass sie eine sehr kleine, eine sehr begrenzte Zeit der Macht haben, aber das wird so. Und dann stehen auch sie vor dem Thron Gottes und müssen sich verantworten. 1. Petrus 4, Vers 5 übrigens, wird auch uns gesagt, oder 4,4, hierbei befremdet es sie, das sind die Menschen, die mit unserem Glauben nichts anfangen können, die das blöd finden, was wir glauben, was wir denken. Und er sagt, hierbei befremdet es sie, dass sie nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Sie werden Rechenschaft abgeben. Fürchtet euch nicht vor ihnen, habt keine Angst. Was sie euch tun mögen, sie stehen dafür vor Gott gerade. Habt keine Angst. Wer ist derjenige, der Angst haben muss? Die Verfolger. Die Verfolger, die Übeltäter, sie haben Grund, Angst zu haben. Wir, wenn wir ein gutes Gewissen haben, wenn wir nicht für irgendwelche Übeltaten, wie Petrus dann später auch sagt im Brief, wenn einer als Sünder leidet, als einer, der Verbrechen begeht, als einer, der böse Dinge tut, ja, dann, das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was erstrebenswert ist. Aber wenn einer ein gutes Gewissen hat und dafür leidet, der braucht sich nicht fürchten. Im Gegenteil, diejenigen, die ihm Böses, die ihm Übles wollen, die haben Grund, sich zu fürchten. Und daher, ihr Lieben, da wir das wissen, wollen wir das aufnehmen, was Jesus hier sagt. Was ich euch sage, Vers 27, in der Finsternis, redet im Licht, was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Was bedeutet das auf den Dächern? Müssen wir jetzt alle Schornsteinfeger aufs Dach hoch. Die Dächer damals, die waren anders, die waren flach, die waren tatsächlich begehbar. Und Jesus, das war natürlich ein perfekter Platz, um etwas bekannt zu machen, um etwas hinauszurufen, um eine Nachricht zu verbreiten oder irgendetwas. Du wirst von allen gesehen, du siehst überall hin. Das bedeutet, es etwas publik zu machen, etwas öffentlich zu machen. Und das, dazu ermutigt uns Jesus, zu sagen, das heißt natürlich, das will ich klarstellen, es ist natürlich nicht jeder einer, der wirklich ein Prediger ist, der auf der Straße alles so in dieser Form hinausruft. Es ist nicht jeder ein Evangelist, der das Wort wörtlich so umsetzt. Okay? Das ist uns klar. Und gleichzeitig ermutigt uns aber Jesus und sagt, versucht es nicht zu verstecken. Versucht nicht, dass es wird sowieso offenbar werden, das Evangelium wird sich entfalten, es wird völlig klar werden, es wird immer mehr offenbart werden. Das kann man nicht aufhalten, das kann man nicht verstecken. Ihr braucht es aber auch nicht, weil ihr keine Angst vor ihnen haben müsst. Versucht es nicht zu verstecken. Versucht nicht, das künstlich zu bedecken, sagt es frei heraus. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr braucht keine Angst haben. Ja, ich weiß, da gibt es einen Aspekt, wo es heißt, seid nun klug wie die Schlangen. Das haben wir gelesen, gell? Vers 16. Das heißt, wir müssen nicht geradeaus einfach ins Messer reinlaufen. Versteht ihr? Wir müssen nicht blöd, wir müssen nicht dumm sein. Aber wisst ihr, was wir sein dürfen? Ich habe mal gesagt, frech offensiv. Trotzig, egal, was sie uns tun wollen. Hey, wir haben das Evangelium. Wir schämen uns für dieses Evangelium nicht. Und wir fürchten sie nicht. Was wollen sie uns tun? Was wollen sie uns tun? Wir dürfen zuversichtlich sein. Wir dürfen mutig sein. Warum? Weil Jesus uns das zuspricht. Fürchtet euch nicht. Es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt ist. Es ist nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Wisst ihr, wie das live wunderschön aussehen kann? Apostelgeschichte durchlesen. Hatten die Bedrängnis? Ziemlich manchmal, gell? zwei Predigten gehalten, wer ist sofort auf dem Plan? Den hohen Priester, der hohe Rat. Sie kommen, sie schüchtern sie ein, sie bedrohen sie, in Kapitel 4, 21 heißt es, sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie bestrafen sollten, um des Volkes willen, denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Sie reagieren darauf mit Gebet und damit, dass sie weiterhin dienen. Und schaut mal, dann legt sich das enger zu in Kapitel 5, Vers 17. Der hohe Priester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie öffentlich in Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Okay, als sie es aber gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die, die mit ihm waren, und sie beriefen den Hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israel zusammen und sandten ins Gefängnis, dass sie vorgeführt würden. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis. Und sie kehrten zurück und berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen, die Wachen an den Türen stehend. Als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hauptmann des Tempels, wie auch die Hohepriester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was dies noch werden möchte. Es kam aber einer und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk. Das ist immer das Gleiche, sie fürchteten das Volk. Das ist krass, oder? Stellt euch das vor, ihr werdet ins Gefängnis geworfen, ihr seid schon, in dem nächsten Tag ist der Gerichtsprozess angesetzt. So. Und tatsächlich, wir können nochmal freikommen. Was macht man dann? Abhauen und verstecken, oder? Nö, jetzt gehen wir einfach wieder in den Tempel. Das hat natürlich damit zu tun, dass sie auch genau diesen Befehl bekommen haben. Aber sie waren freimütig. Sie hatten diese Botschaft, sie waren freimütig. Was wollen sie ihnen tun? Ja, später ergreifen sie dann auch die Flucht, als es dann, aber nicht aus Angst, nicht, dass sie sich dann in ein Mauseloch verkriechen, sondern was sagt Jesus? Wenn ihr in einer Stadt verfolgt werdet, dann geht halt in die nächste. Geht weiter. Predigt es. Wir haben nichts zu verbergen. Wir haben nichts zu verstecken. Und während die sich da zusammen, die ganze zusammengerufen wird, die ganze Mannschaft, stehen die da mitten im Tempel am zentralsten Ort und predigen und lehren das Volk. Herrlich. Wunderbar. Auch Paulus, egal, in einer Stadt verfolgt sie ihn, in der nächsten. Er geht einfach weiter und predigt dort. So, lasst uns das zusagen, ihr Lieben. Wir haben keinen Grund, Angst zu haben, zu fürchten, denn wir sind vom Licht. Wir dürfen zum Herrn gehören, dem alles untertan ist, der auch alles offenbaren wird, der alles klar machen wird. Wir brauchen uns nicht fürchten, wenn wir ihm nachfolgen, wenn unser Gewissen gereinigt ist, wenn wir neues Leben bekommen haben. Wir dürfen freimütig sein. Keine Angst. Keine Angst. Wollen wir sehen nächstes Mal, was der Herr uns noch zuspricht. Es ist ein dreimaliges, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Und ich hoffe, dass es wirklich diese Frucht in unserem Leben hervorbringen darf, dass wir freimütig werden. Dass wir sagen: Hey, es ist egal. Was wollen Sie mir? Was wollen Sie mir? Der Herr ist für uns. Wer mag gegen uns sein? Herzliche Einladung. Lasst uns beten. Lasst uns beten.